möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christoph, ich komme aus Seesen. Ich wohne dort mit meiner Frau und meinen 3 Söhnen und einer wohnt in Hessen. Ich komme ursprünglich aus Hessen. Ist jemand aus Hessen hier heute Morgen? Halleluja, schön, herzlich willkommen. Wo kommst du her? Frankfurt, ja, ich komme aus dem Vogelsberg. Kennst du den Vogelsberg? Ja, okay, also ich bin aus dem Vogelsberg. Ich komme aus einem kleinen Dorf mit 800 Einwohnern. Bei uns gab es viele Kühe und Schweine und sowas. Und wir hatten eine Firma früher. Mein Papa hat eine Firma gehabt, die habe ich dann übernommen. Das war so mein Lebenswerk. Ich könnte jetzt 2 Stunden erzählen über mein Leben. Das ist aber nicht mein Auftrag heute Morgen. Gott hat was ganz anderes. Aber damit ihr mich ein bisschen einordnen könnt. Ich hatte in der Schule eine Platznachbarin. Sie war 13 und ich war 14. Sie ist heute meine Sekretärin und sie ist auch Pastorin in Seesen. Als ich mich mit 15 bekehrt habe, hat mein damaliger Pastor gesagt, Christoph, du musst diese Beziehung jetzt beenden. Ich habe das auch versucht, aber ich glaube, ich bin gegen irgendwelche Wände gerannt. Auf jeden Fall sind wir jetzt seit 33 Jahren verheiratet, haben 4 Söhne, genau, und sind von Gott herausgerufen worden, mitten aus dem Leben raus, aus unserer Firma raus, ihm zu dienen. Eine ganz lange Geschichte und das Fass mache ich jetzt nicht auf, aber jetzt habt ihr so ein bisschen Einblick. Wir sind jetzt seit 10 Jahren in Seesen, wir waren 2 Jahre Bibelschüler in Bad Gandersheim, sind von dort nach Seesen gegangen, haben in Erzhausen 5 Jahre studiert dann noch nebenberuflich und sind ordiniert worden, leiten seit 6 Jahren die Gemeinde jetzt und genau, Gott ist gut. Halleluja. Ich habe ein Thema mitgebracht, als Alain mich gefragt hat. Übrigens, vielen Dank für die Einladung. Es ist mir ein Privileg, hier zu sein. Wirklich ein Privileg, heute Morgen hier sprechen zu dürfen. Ich kenne euch schon lange. Manche kenne ich von euch. Und ab und zu sieht man sich auch. Ihr wart schon in Seesen bei Lobpreisabend. Richtig schön, euch heute Morgen mal so kennenzulernen. Ich habe ein Predigtthema mitgebracht, das mir auf dem Herzen gelegen hat. Als Alain schon angefragt hat, hatte ich eigentlich relativ schnell ein Thema im Kopf. Und zwar befreit leben. Das wollen wir alle. Aber dazu muss man manchmal was zerstören und es gibt so Festungen. Wir haben heute Morgen schon einen Teil meiner Predigttextes gehört. Es gibt Festungen, die sich dem entgegenstellen. Ich habe mal ein nettes Bildchen mitgebracht für euch. Kennt ihr die 2? Also wir befinden uns im Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein, nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Volk, Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Also das sind ja die Helden unserer Kindheit, oder? Asterix und Obelix. Denen gönnen wir übrigens, dass die Römer nicht einfallen. Es gibt aber so Festungen, da merken wir, hey, diese Festung hat da eigentlich nichts verloren, aber die steht felsenfest irgendwo. Gedanken, die sich in unser Leben eingeschlichen haben und wie die Gallier auch, die scheinen unbesiegsam zu sein. Und vielleicht fängt jetzt schon was an, bei dir nachzudenken. Also wenn dich das betrifft, habe ich gute Botschaft, weil Evangelium ist immer gute Botschaft. Und gute Botschaft heißt, du musst nicht so bleiben, wie du bist. Das sagt Jesus dir heute Morgen zu. Ich lese uns mal den Predigttext aus 2. Korinther, Kapitel 10, die Verse 3 bis 5 nach der neuen Genfer Übersetzung. 2. Korinther 10, 3 bis 5. Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind die Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Ich möchte jetzt den Geist Gottes einladen, dass er zu uns spricht. Ja, Vater, ich danke dir für diesen Ort. Ich danke dir für die Gemeinde hier in Clausthal. Ich danke dir für jeden, den du heute Morgen berühren willst mit deinem Wort und mit deinem Geist. Und wir laden dich ein, Jesus. Und ich möchte mich dir unterordnen. Und dein Wille soll geschehen. Es sind nicht meine Worte, sondern es sind deine Worte. Und Herr, ich will mich korrigieren lassen. Mein Konzept, all das lege ich dir hin. Sprich du. Verherrliche du dich. Amen. Ich vermute, Ich erzähle euch nichts Neues, wenn ich euch sage, also ich kenne euch ja wenig, als Gastsprecher hat man ja alle Privilegien, dass ihr gesegnet seid, auserwählt, heilig, ihr seid untadelig für ihn zu leben, ihr seid auserwählt, seine Kinder zu sein, ihr seid Erben des ewigen Gottes. Und er hat euch sogar schon eine Anzahlung auf dieses Erbe gegeben, das ist nämlich der Heilige Geist, der in euch gekommen ist. All das seid ihr, wenn ihr Jesus schon angenommen habt. Und ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, ob du Jesus schon angenommen hast. Wenn du ihn noch nicht angenommen hast, heute Morgen ist ein guter Moment, ein richtig guter Moment, Jesus anzunehmen. Ich lade dich ein, öffne dein Herz für den König aller Könige. Aber wenn du ihn schon angenommen hast, dann sind das die Wahrheiten, die Epheser 1 zum Beispiel uns einfach sagt. Das sind einfach nur Bibelverse gewesen, die ich ganz kurz aneinandergereiht habe. Das Wort Gottes ist ganz klar. Das, was ich gerade gesagt habe, das ist das Wort Gottes. Das ist unsere Identität. Heilig, gereinigt, wir haben ein Erbe, wir sind Kinder Gottes, wir dürfen Papa sagen. Aber in der Praxis, also ihr sagt wahrscheinlich alle Amen, also hier vorne Jessica sagt immer mal Amen, das ist richtig gut. Das ist die Wahrheit, die wir lesen, die wir vielleicht auch im Kopf haben, aber dann kommt so eine Stimme. Die kommt dann in der Praxis. So zum Beispiel, ich lebe aber doch nicht heilig. Also kann ich doch nicht heilig sein. Ich fühle mich nicht würdig. Also bin ich auch nicht würdig. Bin ich wirklich geliebt? Ich mache doch so viele Dinge, die Gott überhaupt nicht gefallen. Und ja, mit dem Erbe, keine Ahnung, ob das alles so stimmt. Das Wort Gottes sagt etwas, in uns kommt sofort eine Stimme. Kennt ihr das? So, wenn diese Stimme kommt, ich möchte mal eine sehr provokante Frage stellen, die hat meine Frau meiner Predigt gestellt, und zwar folgendes: Mit welchem Recht denkst du anders über dich, als Gott über dich denkt? Autsch, also ich bin ja Gastsprecher, ich darf ja alles hier. Mit welchem Recht denkst du anders über dich, als Gott über dich denkt? Das ist eine berechtigte Frage. Jetzt kann man schlechtes Gewissen machen, das will ich nicht, sondern ich will euch helfen, vielleicht eine Blockade zu lösen, wenn du eine hast. Wenn es dich betrifft, will ich dir heute Morgen einfach das Wort Gottes bringen und dich ermutigen, du kannst lernen, neu zu denken. Und der Bibeltext heute von Paulus, der spricht von Festungen, die in unserem Leben einfach da sind und die uns hindern wollen, in die Freiheit zu kommen, die Gott uns schon erkauft hat. So eine Festung, die kennen wir. Ich habe mal eine mitgebracht hier auf der PowerPoint, als Bild hier vorne. Das ist eine Festung. Eine Festung steht auf dem Berg, ganz oben. Meistens geht es ziemlich steil hoch, und wenn ihr schon mal zu so einer Burg gewandert seid, wenn du oben angekommen bist, bist du schon, also eigentlich platt, gell? Da will man sich schon nicht mehr bewegen. Jetzt bist du hochgelaufen, jetzt stell dir mal vor, du musst jetzt noch diese Burg einnehmen. Also das ist unheimlich schwierig, und scheinbar, so schreibt Paulus das, schafft der Teufel das, Festungen in uns zu platzieren. Das ist das, was der Bibeltext sagt. So, wie baut man denn eine Festung? Samuel, du hast ja hier vorne so eine nette Kiste. Kannst du mal hier vorne so ein bisschen das demonstrieren? Wie baut man eine Festung? Ist eigentlich gar nicht so schwer. Man bringt eine Kiste aus Sesen mit. Aus dem Kinderdienst. Ist einfach hier. Genau, ganz einfach. Und dann fängt man an. Wie baut man eine Festung? Stein für Stein für Stein und dann noch ein Stein, und irgendwann wird das, du darfst jetzt einfach weiterbauen. Viel Spaß. Also, eine Festung kommt Stein auf Stein auf Stein, und im normalen Leben sind das zum Beispiel Erfahrungen, die wir sammeln. Du wirst verletzt, bist enttäuscht. Und dann baut sich da so ein Stein hin. Und auf diese Enttäuschung kommt einer, der drückt, ohne dass er das weiß, auf diese Wunde drauf. Und dann kommt wieder ein Stein, der uns hart macht. Und auf einmal merken wir, das wird immer höher. Das gibt ein Gebäude, das wird richtig hoch. Das wird auch irgendwann stabil. Das hat jetzt sogar oben schon Zinnen, sehe ich hier. Das wird hier richtig perfekt schon, ja. Genau. Und irgendwann ist diese Festung gebaut. Vielen Dank. Das ist ein Applaus wert eigentlich, finde ich hier. Lass es mal stehen. Das ist wichtig, dass es stehen bleibt. Genau. Damit wir es mal greifen können, habe ich ein Beispiel mitgebracht. Wir stellen uns mal drei Jungs vor, drei Kinder. Und der Vater ist Alkoholiker. Und der kommt jetzt betrunken nach Hause. Und dann ist das natürlich immer eine gefährliche Situation. Die Kinder sind überfordert und jeder hat eine Art, wie er mit dem Vater umgeht. Mal ganz kurz, wir machen da mal kurz ein paar Fenster auf. Also der Älteste, der wird aggressiv und kämpferisch. Der ballt seine Faust und sagt, Papa, du rührst mich nicht an und wenn, dann kriegst du eine richtig rein. Der Mittlere, der hat eine ganz andere Strategie. Der lebt angepasst, der ist diplomatisch und der guckt jetzt erstmal, dass der Papa die Füße hochlegen kann, dass das Sofa gerichtet ist, dass Fernseher an ist, nur dass es keinen Stress gibt. Der Kleine, der Jüngste, der rennt einfach weg und versteckt sich, wenn der Papa betrunken nach Hause kommt. Einfach erstmal ganz normale Verhaltensreaktion, wie kann ich reagieren? So, diese drei Jungs, die werden älter. Jetzt sind sie keine Kinder mehr. Wir stellen uns das mal vor, 30 Jahre später, das sind erwachsene Männer, die stehen mitten im Leben, so wie die meisten von uns, hier stehen wir mitten im Leben. Und jeder ist verheiratet, alles ist super, hat seinen Job. Aber dann kommen Extremsituationen. Und dann plötzlich passiert etwas mit diesen Männern, die eigentlich mitten im Leben stehen, vielleicht mit Jesus gehen schon und sie können das gar nicht so richtig steuern. So, wie wird das sein, wenn eine bedrohliche Lage kommt? Der Älteste, er wird aggressiv werden. Also wenn es richtig heftig kommt, dann kommt dieser alte Charakter wieder zum Vorschein. Der Mittlere, der wird immer diplomatisch sein. Ach komm, lass uns mal gucken, wie wir da irgendwie die Mitte finden und naja, das müssen wir jetzt nicht so direkt ansprechen. Und der Jüngste, was wird der machen? Er wird wegrennen, er wird einfach wegrennen. Das sind einfach ganz normale Dinge. Wir haben etwas erlebt und aus diesem Erleben kommt irgendwann ein Gefühl, dem wir folgen und warum wir Dinge tun. All das ist jetzt keine Sünde, was die hier machen, oder? Ist jetzt erstmal alles gar nicht schlimm. Aber aus diesen Verhaltensmustern entstehen Gedanken und aus diesen Gedanken kommen Dinge, die letztlich Gott widersprechen oder Lügen, die sich festsetzen wollen. Verhaltensweisen, die zur Sünde werden und ganz am Ende unser Glaubensleben richtig blockieren. Und davon spricht Paulus hier, das nennt er Gedankenfestungen. Stein für Stein, da ist erstmal das Grunderlebnis, dann das nächste und so weiter und so fort. Der Älteste wird plötzlich oder ich sag's mal so, die Gedankenfestung bei dem Ältesten wird sein, niemand kämpft für mich. Das wäre jetzt seine Gedankenfestung, die er hat. Deswegen, weil niemand für mich kämpft, muss ich für mich selbst kämpfen. Und weil niemand für mich kämpft, wenn im Wort Gottes steht, Gott kämpft für mich, das stimmt nicht. Das ist eine natürliche Verknüpfung, die einfach gemacht wird aufgrund dessen, was man fühlt. So, wenn Gott nicht für mich kämpft, muss ich für mich selbst kämpfen. Und das Wort Gottes wird relativiert. Bei dem Mittleren ist es anders. Der wird immer relativieren, der wird angepasst leben und der wird sagen, ach nee, also Sünde muss man da so hart ansprechen und dann toleriert der vielleicht Sünde in seinem eigenen Leben oder im Leben von anderen und ist vielleicht Gemeindeleiter und hat nie den Mumm, was anzusprechen, was unbequem ist. Und der andere, der wird immer wegrennen und der wird auch sagen, Gott ist nie für mich da. All das sind ganz normale Reaktionen, die kommen und wenn die Menschen, die drei jetzt zum Beispiel, sie können es aber nicht packen, woher kommt eigentlich dieses Grundproblem? Immer nur in Extremsituationen kommt es hoch. Diese Gedankenfestung, muss ich erst mal ein bisschen gucken. Diese Gedankenfestungen sind wie Spuren. Ich komme ja aus einem kleinen Dorf. Ich habe hier mal so ein Bild mitgebracht. Wenn ihr das kennt, wenn im Frühjahr die Felder bestellt werden und der Traktor fährt durch so einen Feldweg und das ist matschig, dann fährt er eine tiefe Furche rein. Dann kommt die Sonne und dann wird das wie Beton hart. Und das sind so Spuren, die eingefahren sind in so einen Feldweg, den wir hier auch kennen in Clausthal. Früher, ich bin mal mit dem Mofa da lang gefahren, so als kleiner Junge. Und ich habe dann versucht, gegenzulenken. Wisst ihr, was dann passiert? Im hohen Bogen über das Mofa drüber weggeflogen, weil das geht nicht und das hat ziemlich wehgetan. So, wenn man solche Gedankenspuren hat, dann kommt man da nicht mehr so einfach raus. Das sind Gedankenspuren, die haben sich richtig in die Person eingebrannt. Und man will vielleicht gegenlenken, vielleicht merkst du auch schon hier und da ein bisschen was. Du willst gegenlenken, aber du kommst gar nicht raus, weil es ist zu tief. Und interessant ist, dass das Ganze sich dann wieder in Gefühlen widerspiegelt. Also diese Gefühle, die so eine Gedankenspur mit sich bringt, ist zum Beispiel, ich fühle mich minderwertig oder ich habe Angst. Ich fühle Aggression in mir aufsteigen. Ich habe nie Freude. Ich fühle keine Freude. Oder ich habe immer Sorgen und so weiter und so fort. All das sind Gefühle. Und Gefühle steuern mein und dein Handeln ganz stark. So hat Gott uns geschaffen. Und aus diesen Gefühlen kommen dann so Sätze wie, ich bin depressiv. Ich bin depressiv. Und weil ich depressiv bin, weil ich mich so fühle, bleibe ich heute Morgen im Bett. Das ist so das Ende vom Lied, ganz am Ende. So. Andres sagt, ich bin weniger wert. Und weil ich weniger wert bin, gehe ich nicht mehr unter Menschen, weil wenn ich unter Menschen gehe, schaut mich jeder prüfend an und das fühlt sich einfach schlecht an. Also gehe ich überhaupt nicht mehr unter Menschen, ich bleibe nur noch für mich. All das sind Gedankenfestungen. So, wir haben das Wort Gottes und ich hoffe, ihr lest im Wort Gottes. Und da steht aber was ganz anderes, aber eure Realität, deine Gefühle, die sagen dir, halt, stopp, das stimmt nicht. Und deine Gefühle stehen dem Wort Gottes konträr gegenüber. Und da hast du noch ein schlechtes Gewissen vielleicht, weil das kriegen wir jetzt gar nicht mehr zusammen. Also da ist einmal diese Realität, dann ist das Wort Gottes und ich glaube dem doch eigentlich, aber diese Realität sagt mir ständig, ich komme da gar nicht raus, diese Furcht ist viel zu tief eingefahren. Das ist eine uneinnehmbare Festung. So, ich habe jetzt lange ausgeholt und stell dir die Frage, was hast du vielleicht für Festungen vor Augen? Also was betrifft dich ganz persönlich? Gibt es da irgendetwas, während ich so erzähle, was vielleicht in deinem Leben ähnlich gelagert ist? Muss nicht sein, kann. Ich will dir erstmal sagen, Gefühle können wir nicht mit unserem Willen steuern. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Wir können sie nicht mit unserem Willen kontrollieren. Das geht nicht. Gott hat uns so geschaffen. Aber, und das ist, jetzt kommen wir langsam zur guten Botschaft, Gefühle sind das Resultat unserer Gedanken, die wir vor den Gefühlen hatten. Hast du das schon mal gehört? Also Gefühle sind das Resultat von den Gedanken, die wir vor dem Gefühl hatten. Ich denke erst etwas, dann fühle ich und dann ist es auf einmal eine gefühlte Realität. Und diese Gedanken, die wir vor dem Gefühl hatten, das hat Gott genial gemacht, die können wir beeinflussen. Und die Wissenschaft weiß das, positiv denken lernen. Das habt ihr alle schon, gibt Seminare. Du musst nur positiv denken lernen, dann verändert sich dein Leben auch positiv. Habt ihr das schon gehört? Mit Sicherheit. Da gibt es Bücher und alles Mögliche dazu. Und jetzt kommen wir zurück zu Paulus. Paulus sagt aber was anderes. Er sagt nicht, es geht um positives Denken. Er sagt, wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Welt sagt nur, du musst positiv denken, dann verändert sich schon etwas. Und da ist so eine tiefe Wahrheit eigentlich mit drin. Aber ganz am Ende, das Objekt, das sich verändern muss, das sind wir selbst. Die Kraft muss aus uns selbst herauskommen. Paulus sagt aber, so kämpfen wir nicht. Wir haben einen anderen Kampf, den wir kämpfen. Und jetzt nähern wir uns dem, was Gott uns heute Morgen sagen will. Weil er sagt, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen mit durchschlagender Kraft, die dazu dienen, für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Und mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige, also das sind unsere Gedankengebäude, zum Einsturz. Wow, das ist ein absolut starker Satz. Und jetzt müssen wir den ein bisschen auseinanderziehen. Wir haben Waffen, die nicht von dieser Welt sind. Was ist das denn für eine Waffe, die wir haben? Ich habe sie mitgebracht, liegt hier vorne. Das ist unsere Waffe. Epheser, Kapitel 6. Da steht es drin. Das ist das Schwert. Das ist unsere Angriffswaffe. Das ist die einzige Waffe, die wir eigentlich zur Verfügung haben. Und das Ding soll so eine Waffe sein, die alles zerstört. Ja, das haben wir alles schon gehört, das Wort Gottes. Ihr wisst das alles wahrscheinlich, dass das die Wahrheit ist. Aber wie funktioniert das? Die einzige Waffe übrigens, die der Teufel hat, das sind nur die Gedanken. Das sind nur die Erlebnisse, mit denen agiert er. Das ist jetzt auch nichts sonderlich Dramatisches, oder? Das ist jetzt auch nicht so ein tolles Schwert, mit dem er da kämpft, sondern das ist ja eigentlich auch ganz simple Masche, die er da aufbietet. Also wir kämpfen einen Kampf mit einer Waffe mit durchschlagender Kraft. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich denn mit dieser Waffe diese Macht der Festung zerstören? Und dazu habe ich euch übrigens auf euren Platz auch einen Zettel gelegt. Da stehen 4 kurze Punkte drauf, die uns helfen und dienen sollen. Wie können wir denn Festungen zerstören? Das Erste, lass zu, dass Gott deine Festung aufdeckt. Lass zu, dass Gott deine Festung aufdeckt. Im Psalm 139, da schreibt König David Folgendes. Er sagt, durchforsche mich, Gott, und sieh mir ins Herz und prüfe meine Gedanken und Gefühle. Also das Erste, was wir tun können, ist, Gott, ich habe Gedanken und Gefühle und ich lege es dir jetzt erstmal hin, durchforsche mich. Was ist das eigentlich? Warum ist das so bei mir? Warum fühle ich so? Also David sagt, es ist so wichtig, er gibt Gott das Recht, gib Gott das Recht, dass er diese Festung bei dir aufdecken kann, weil die liegt tief und die ist hoch und die hat dicke Mauern. Also Gott, bitte, zeig mir, was ist diese Festung? Durchforsche mich. Dann das Zweite, lass zu, dass Gott dich auf seinen Weg zurückholen kann. Auch das steht im Psalm 139. Da sagt David, hol mich zurück auf den Weg, den du mir immer gewiesen hast. Wir sind in einer Fahrspur unterwegs, wie auf so einem Acker. Und wir versuchen rauszulenken. Aber wir sind gar nicht auf dem Weg Gottes in dieser Stelle, sondern wir sind in unserem eigenen Weg unterwegs, der sich irgendwie eingebrannt hat in unser Leben. Also geben wir Gott das Recht. Gott, ich will auf deinen Weg zurück. Ich will dir mehr vertrauen, wie allem anderen, was ich hatte. Aber bitte, ich will mit dir zurück. Ich will auf deinen Weg zurück. Das ist erstmal wirklich zu sagen, ich kapituliere. Ja, und nicht mehr ich bin's, sondern Gott, du musst es machen. Das Dritte, erneuere deine Gedanken. Römer 12, Vers 2. Da heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Das heißt, wir können lernen. Lernen ist ein Akt, hier sind Studenten unter uns, ist ein Akt, dran zu bleiben, zu wiederholen. Ich lerne manchmal Bibelverse auswendig. Ich muss die wiederholen. Irgendwann kann ich ihn auswendig. Und wenn du studierst, du weißt, von was ich rede. Gell? Man muss wiederholen. Lernen ist ein Wiederholen, ausprobieren. Und irgendwann habe ich es verstanden. Also du kannst lernen, deine Gedanken zu erneuern. Und weil Paulus das sagt, denke ich, ist es möglich. Und das Letzte, was man mitnehmen kann, ist, nimm jeden Gedanken gefangen, der sich gegen Gott und sein Wort erhebt. Das ist die Waffe. Vorhin habe ich gesagt, wir haben Gedanken und Gefühle, aber das Wort Gottes sagt was anderes. So, wir müssen diese Gedanken gefangen nehmen und das, was hier drin steht, höher achten als wie unsere Gefühle. Und dann kommen wir auf den Weg. Das ist das, was Paulus hier sagt. 2. Korinther 10, Vers 5, reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Das heißt, Paulus sagt, es gibt eine Gotteserkenntnis. Und die wünsche ich euch von Herzen. Es gibt eine Gotteserkenntnis. Und Gott zeigt sich und sein Wort und er ist wahr. Und das, was er sagt, ist wahr. Und dass es in seinem Wort verankert ist, es trägt. Es trägt dich über deine Gefühle und Gedanken hinweg in ein neues Denken, das gottgemäß ist. Paulus schreibt hier von Hochmut und das tut ganz schön weh, wenn er von Hochmut schreibt. Er sagt, das sind hochmütige Gedanken. Wir denken ja, hey, ich bin gefangen in etwas. Das ist doch unfair, wenn man sagt, das ist Hochmut. Aber es ist die Frage vom Anfang an, was maßen wir uns an, anders zu denken, als Gott über uns denkt? Das ist Hochmut. Und Gott möchte keinen Hochmut, sondern er möchte demütige Menschen, die seinem Wort mehr vertrauen, als wir alles, was wir bisher erlebt haben. So, wie reißt man eine Mauer wieder ab? Samuel, kommst du mal nach vorne. Wie reißt man eine Mauer ab? Was denkst du? Nee, das bitte nicht. Das würde mein Konzept sprengen. Du hast nur deine Hände. Ja. Fang doch mal an. Wie reißt man eine Mauer ab? Stein für Stein. Stein für Stein. Stein für Stein. Lass noch ein paar stehen. Vielleicht brauchen wir sie noch. So, ich mache noch ein letztes Beispiel. Der älteste Bruder, der hat ja immer gekämpft. Und Gott ist ja nicht da und er kämpft nicht für ihn. Das heißt, er sitzt einer Lüge auf. Gott kämpft nicht für mich. Vielleicht kennst du das. Was sagt das Wort Gottes? Das Wort Gottes sagt, der Herr selbst wird für mich kämpfen. Steht zum Beispiel in 2. Mose 14, Vers 14. Der Herr wird für mich kämpfen. Auf einmal denke ich, hey, der Herr wird für mich kämpfen. Wow. Ich muss nicht selbst für mich kämpfen. Aber mein Gefühl sagt, ich muss doch für mich selbst kämpfen. Und jetzt muss er diesen Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi nehmen und immer wieder sagen, der Herr kämpft für mich, der Herr kämpft für mich, der Herr kämpft für mich. Und wir erneuern Stück für Stück unsere Gedanken. Das ist ein Prozess, in den wir hier reingehen. So eine Festung, die wurde früher belagert. Wisst ihr, wie sie eingenommen haben? Sie haben sie belagert, sie haben das Wasser abgegraben und sie haben die Nahrungswege abgeschnitten. So haben sie die Festung eingenommen. Das war ein Prozess über Wochen, manchmal Monate. Und das bringt mich zu dem, was ich euch zum Schluss mitgeben will, weil das ist jetzt alles sehr technisch gewesen. Jetzt darf unser Klavierspieler schon mal nach vorne kommen. Ich möchte aus diesem Technischen in etwas Persönliches hineingehen, was ich euch noch mitgeben will, weil Technik alleine hilft nichts, aber Erleben, das, was ich aus meinem Leben euch mitgeben kann. Letzten Sommer, meine Frau und ich, 32 Jahre verheiratet, und da gibt es immer noch Streit. Da gibt es immer noch Dinge, wo wir uns reiben. Und wir hatten ein Gespräch mit einem befreundeten Pastor und wir haben uns so ein bisschen mal erzählt, was meine Frau alles falsch macht und ich falsch mache. Und dann hat er zugehört und ich weiß gar nicht mehr, was er alles an Tipps hatte und so. Aber mir ist ein Satz hängen geblieben und das war hochinteressant für mich. Er hat gesagt, Christoph, kann das sein, dass du dich hilflos fühlst in dieser Situation? Kann es sein, dass du dich hilflos fühlst? Das ist der Satz, den habe ich mir mitgenommen. Ich habe gedacht, er hat recht, ich fühle mich hilflos. Ich komme mit dieser Situation nicht klar. Und habe ich gedacht, wow, ich habe einen Schlüssel an der Hand. Ich fühle mich hilflos. Und dann habe ich mich am Morgen hingesetzt, habe meine Bibel genommen und habe angefangen zu studieren. Und habe aufgeschrieben, was das Wort Gottes sagt. Was sagt das Wort Gottes? Ist ein Mensch hilflos, wenn er Gott hat? Nein, oder? Absolut nicht. Aber das Gefühl war so stark, ich bin doch hilflos. Und dann habe ich die Bibel genommen und morgens mich hingesetzt. 2, 3, 4 Sachen aufgeschrieben, warum ich nicht hilflos bin. Bin die Briefe durchgegangen. Paulus, Petrus. Und habe aufgeschrieben. Ich habe das mal mitgebracht, damit ihr das mal seht. Das ist der Grund, warum ich nicht hilflos bin. Das steht alles in diesem Buch. Ich habe es vollgeschrieben. Morgen für morgen für morgen habe ich meine Bibellese so gemacht und habe gesagt, warum bin ich nicht hilflos? Und dann habe ich entdeckt, hey, ich bin nicht hilflos. Dann habe ich angefangen, diese Bibelverse aus meinem Heft zu beten. Jeden Morgen. Das wurden immer mehr. Irgendwann habe ich aufgehört, alle zu beten, weil das habe ich zeitlich gar nicht mehr geschafft. Und ich habe gebetet und ich habe das Wort Gottes genommen. Ich habe es studiert. Ich glaube, 4 Monate lang. 4 Monate lang habe ich gegen diese Festung angekämpft. Ich bin hilflos. Wo auch immer die herkommt, ich weiß es gar nicht. Wisst ihr, was das Wort Gottes sagt? Römer 8. Gottes Geist lebt in mir. Bin ich hilflos? Hey, wenn der Geist Gottes in mir lebt. Nein, never ever bin ich hilflos. Gott macht aus Tod Leben, hat er mir gesagt. Bin ich hilflos? Hey, da mag was Totes sein, aber Gott hat Leben für mich. Halleluja. Ich bin nicht mehr Sklave, sondern ich bin Kind Gottes des Allerhöchsten. Bin ich noch hilflos? Nein, ich bin Erbe. Ich habe es euch vorhin vorgelesen. Ich habe Identität. Ich habe einen Papa im Himmel, der Schöpfer des Himmels und der Erde, zu dem ich kommen kann als Sohn und kann sagen, hey, Papa, ich fühle mich hilflos, aber ich weiß, ich bin nicht hilflos, weil du bist mein Gott. Du bist mein Vater. Du bist an meiner Seite. Philippa sagt zum Beispiel, Paulus sagt da, es ist alles möglich dem, der glaubt. In meiner Ehe hat sich das nicht so angefühlt, das war Hilflosigkeit. Da habe ich gesagt, hey, ich muss nicht mehr hilflos an dieser Stelle sein. Ich möchte zum Ende kommen. Die Situation mit meiner Frau und mir, die werden wir nie auflösen können. Also wir laufen tatsächlich da ein bisschen im Kreis, weil wir sind total unterschiedlich in manchen Stellen und das scheint Gott so zu gefallen, das ist okay. Aber ich fühle mich nicht mehr hilflos. Und wisst ihr, was das gemacht hat? dass uns viel besser geht in unserer Ehe. Viel besser an dieser Stelle. Das Problem ist eigentlich noch das Gleiche. Aber mein Gefühl ist nicht mehr da. Und vor ein paar Wochen, das ist hochinteressant, vor ein paar Wochen kam der Gedanke, Christoph, fühlt sich so hilflos an. Da ich sage halt, stopp. Den Gedanken nehme ich sofort gefangen. Ich bin nicht hilflos. Ich habe mein Buch rausgeholt, habe angefangen zu lesen und habe mir das selbst wieder gepredigt und habe gebetet und habe gesagt, Gott, ich bin nicht hilflos. Diese Gedanken verwerfe ich. Die reiße ich aus meinem Leben raus und diese Steine hier, die sich da wieder aufbauen wollen, ich schmeiß die in die Ecke. Und Leute, dazu möchte ich euch einladen heute Morgen und jetzt bin ich am Ende mit meinen Gedanken. Paulus sagt, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Wir haben eine viel bessere Waffe. Und das hier ist nicht schwach. Es fällt aber aus allen Ecken hier, alles fällt auseinander. Sind nicht schwach, sondern diese Waffe hat durchschlagende Kraft. Und sie hilft uns, sie dient uns im Einsatz für Gott, feindliche Festungen zu zerstören. Wir müssen sie nur nehmen, wir müssen lernen, damit zu kämpfen, die Festungen einzureißen und zum Einsturz zu bringen und jeden Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi zu nehmen. Amen.